Europa-Lava, der Europa-Hörspiel-Podcast auf 33 ein Drittel mit Holger, Carsten und Markus.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Europa-Lava. Carsten, Holger und Markus haben sich heute drei Hörspiele vorgenommen, die im Lauf der Zeit so ein bisschen in den Hintergrund geraten sind. Und zwar geht es um drei Perioden-Hörspiele aus dem Jahr 1973, Invasion der Puppen, Aufruhr in Terrania und Planet des Todes. Darüber möchten wir heute ein bisschen sprechen. Aber erstmal hallo an meine beiden Mitstreiter.
Moin.
Hallo.
Ja, die Hörspiele sind deswegen so ein bisschen in den Hintergrund geraten, weil 1983 eine Serie von Perry Rhodan aufgelegt wurde, ein Zwölfteiler, der nur als MC erschien. Und die drei Teile, um die es heute gehen soll, haben zu dieser Serie im Grunde gar keinen Bezug, stellen auch jedes für sich ein Einzelhörspiel dar.
Die waren doch aber, wenn die 73 erschienen sind, die sind bis spät in die Ende 70er im Handel gewesen, meine ich. Ne? Die sind doch also sogar noch in Zweitauflage als gelbe LP, nennen wir sie ja immer, mit dem anderen Label erschienen, oder? Waren die 73 nur kurz am Markt?
Nee, die waren länger auf dem Markt. Also die sind nachher tatsächlich noch mit diesen neuen Katalognummern rausgekommen. Die 115er Nummern für die LPs und die 515er Nummern für die MCs. Das sind halt die, die du meinst mit dem gelben Label. Mhm. Also immerhin bis 77 waren sie noch im Programm. Und ja, dann müssen sie so ganz langsam verschwunden sein. Ich weiß, dass die teilweise auf den Coverrückseiten auch noch beworben wurden. Also das waren keine Ladenhüter.
Okay.
Da hat sich halt nur das Label verändert, denn die erschienen ja ursprünglich in dieser nicht sehr langlebigen Reihe Europa Exquisit, wo lizenzierte Aufnahmen herausgebracht wurden. Dann wurde die Reihe eingestellt, so um 1974 rum, also nicht Perioden, sondern diese Exquisit-Reihe. Dann erhielten die dieses Jugendlabel, was dann üblich war, hatten aber noch so ein rot-weißes Plattenlabel und dann kam 77 oder 76 eben das Gelbe.
Und innerhalb dieser Europa-Exquisit-Reihe, das war doch auch dieser ganze Comic-Kram und das war auch Hani und Nani und sowas, ne? Also wirklich, wo man halt aktuelle Kinder- und Jugendbücher sich schnappte. Das war doch dieses
Genau,
Europa-Exquisit, ja,
genau.
okay.
Das war halt so ein richtiger Umschwung nach der Halver-Ära, wo man ja sehr viele Klassiker, die lizenzfrei waren, vertont hatte. Und dann gab es so einen kleinen Sinneswandel 1972 eben mit dem Start von Heike Dine Körting, dass man sich eben diese Comic-Vertonungen schnappte, also Silberpfeil, Bessie, Felix und Captain Knaller. Und eben, wie du sagtest, Hani und Nani und Perry Rhodan, das waren halt die größten Anteile an dieser Exquisit-Reihe. Ja, zu Perry Rhodan jetzt zu viel zu sagen, also das lässt sich, oder viel zu sagen, das lässt sich gar nicht richtig abdecken. Also ich denke, der Name dürfte bekannt sein. Das ist eine deutsche Heftromanserie, die seit 1961 läuft und mit den Erlebnissen beginnt, die Perry Rhodan und seine Begleiter bei der ersten Mondlandung haben. Die Mondlandung wurde also 8 Jahre sozusagen vorweggenommen und fand ja erst 1969 statt und daraus entwickelt sich richtig so oder entwickelte sich dann ein richtiges eigenes Universum. Ich glaube mittlerweile über 3000 Heftromane und verschiedene Ableger, Serien und so weiter und so weiter. Also das hier im Rahmen des Podcasts aufzugreifen, das ist nahezu unmöglich. Ist auch nicht so ganz entscheidend aus meiner Sicht, weil diese drei Vertonungen im Grunde, ja, also in der ersten Geschichte kommt Perry Rhodan noch vor. Das ist Invasion der Puppen. In der zweiten wird er nur noch erwähnt, Aufruhr in Terrania. Und in der dritten kommt er gar nicht mehr vor, auf Planet des Todes. Und insofern ist sozusagen der Inhalt dieser Perry Rhodan-Serie für das Verständnis dieser Hörspiele gar nicht so wichtig. Die stehen auch untereinander gar nicht im Zusammenhang. Die beiden Hauptfiguren, die die Serie am Anfang hatte, Perry Rhodan, ist hier eben naturgemäß nur in einem Hörspiel Helmut Kindermann im ersten und Reginald Bull, sein Begleiter oder wie man heute sagt Sidekick, ist Rainer Brönnecke. Der taucht dann im letzten Hörspiel auf, Planet des Todes. Ja, also Frage an euch: Kanntet ihr die Hörspiele aus eurer Kindheit oder wann seid ihr an die Hörspiele geraten?
Ja, ich kannte eins der Hörspiele als Kind, aber nicht wirklich aus eigenem kompletten Anhören, sondern nur nebenbei gehört bei einem Schulkameraden in der späten Grundschulphase. Und ich weiß noch, ich fand diesen ersten Teil in Version der Puppen, soweit ich ihn dann gehört habe, so gruselig, nämlich aufgrund dieses Gruselsounds, während das Plasmagehirn spricht, also Rainer Brönnecke, dass mir das ganz schlecht in Erinnerung geblieben ist. Das hat mich dann auch später noch sehr an dieses Gespenst vom Schlosshotel erinnert. Da kommen auch so ein paar Sounds drin vor. Also ich habe mit Science Fiction eh nicht allzu viel am Hut und fand das dann so abschreckend, dass ich auf diese drei Hörspiele erst viel, viel später zurückgegriffen habe, nämlich als sie als Download zur Verfügung standen, vor wenigen Jahren erstmalig. Ja, das ist also der erste Eindruck, den ich daraus hatte.
Das ist ja sogar noch deutlich später erst, als ich sie dann kennengelernt habe. Denn ich hatte sie auch nicht als Kind, sondern habe sie mal wieder nach einer unserer Flohmarkttouren, Markus, vor wahrscheinlich 25, 20 Jahren, wohl eher 25, von dir geschenkt bekommen, wie du immer sagtest, statt Benzingeld, wenn ich halt nicht erfolgreich war auf einer Flohmarkttournee mit dir, hast du immer gesagt, komm mit, kannst du mal in der B-Kiste gucken, da du die Perry Rhodans halt in der Zweitauflage hattest und aber auch in der Erstauflage exquisit, durfte ich sozusagen die zweite Wahl haben. Dafür war ich auch grundsätzlich natürlich erstmal sehr dankbar und habe die dann zu Hause alle drei hintereinander gehört, erstmalig und weiß auch, dass ich völlig ja, nicht irritiert hat, doch eigentlich schon irritiert, dass du mir nur sagtest, ach so, nee, Perry Rhodan kommt da nur in der einen Geschichte vor. Und ich wusste gar nichts über diese Serie. Ich kannte den Namen, aber dass diese Hauptfigur, also das war für mich so, als wenn du sagst, es erscheint eine Folge drei Fragezeichen ohne die drei Fragezeichen. Das fand ich auch in meinem halbwegs Erwachsenenalter völlig absurd. Das war mir völlig neu, sowas. Wie ein Sherlock Holmes ohne Sherlock Holmes quasi.
Was ich noch anfügen will, ist, ich habe mir die Platten dann ja später auch gekauft und was mich immer etwas verwirrt hat, war die Reihenfolge. Also jetzt kann man einfach anhand der Bestellnummern gehen und sagen, okay, dann ist die Reihenfolge klar. Aber bei Aufruhr in Terrania wird ja das Cover von Teil 3 abgebildet. Und mir ist nicht bekannt, dass bei Europa jemals sozusagen in Vorschau schon ein Hörspiel beworben wurde. Oder dann sind die gleichzeitig auf den Markt gekommen,
Ja,
spätestens 2 und 3.
das ist die Auflösung. Die sind also Aufruhr in Terrania und Planet des Todes sind zusammen rausgekommen, sieht man auch an den Katalognummern 3516, 3517, die sind direkt miteinander rausgekommen. Und die erste Invasion der Puppen 3513 ist etwas eher allerdings im gleichen Jahr erschienen. Ja, das ist halt, also bei mir ist es so, ich hatte die immer nur als Werbung hinten auf den LP-Covern drauf und habe zunächst gar nicht gemerkt früher, dass das immer verschiedene, also dass es drei verschiedene sind, sondern ich hatte immer so eine Perry-Rhodan-Platte in Erinnerung, aber dass das tatsächlich drei verschiedene waren, das habe ich in dem Sinne gar nicht registriert und ich war ja auch nie so ein durchgehender Science-Fiction-Fan. Und als ich dann sozusagen das erste Mal mit Perry Rhodan konfrontiert wurde, es war 1983 durch diese Kassettenserie mit Uwe Friedrichsen und Judy Winter und so weiter. Und spätestens da sind die halt auch gar nicht mehr im Programm gewesen. Insofern bin ich auch über die Flohmarkttouren erstmalig sogar an die Kassetten gekommen. Ich hatte irgendeinen Flohmarkt, da waren dann alle drei Kassetten da. Und die habe ich dann mitgenommen, aber ich muss ehrlich sagen, ich war von vornherein begeistert von dieser Miniserie, wenn man das überhaupt so nennen kann. Aber dazu kommen wir dann ja noch im Einzelnen.
Dann musst du ja das ist ja sehr ungewöhnlich für dich, dann hast du die ja zuerst gekürzt gehört, denn die Kassetten müssten ja definitiv noch gekürzt gewesen sein gegenüber den LPs, oder?
Ja, das sind sie nicht doll, aber sie sind gekürzt. Es fehlen einzelne Sätze, ja. Das
Okay.
war wahrscheinlich auch, also wenn ich mich so richtig erinnere, ich meine, das war in Ahrensburg auf diesem riesen Flohmarkt da im Industriegebiet. Da waren wir ja auch öfter. Und ich meine, dass ich die mitgenommen habe, weil die wirklich alle drei auf einmal da waren. Und dann habe ich die gehört. Ich meine, das muss ich auch mal vorstellen. Damals hatte man im Auto noch einen Kassettenrekorder, also einen Kassettenspieler. Wie lange das schon her ist, dass man das im Auto hören konnte. Nicht? Ja, dann würde ich sagen, steigen wir mal ein mit den drei Folgen. Wenn wir jetzt der Erscheinungsreihenfolge nachgehen, dann ist die erste Geschichte Invasion der Puppen. Es handelt sich hierbei um einen sogenannten Planetenroman. Ich habe mich da mal so ein bisschen schlau gemacht. Die Planetenromane waren so ein bisschen die Plätze, wo sich die Autoren so ein bisschen austoben konnten. Das waren keine Romane, die die eigentliche Handlung konkret voranbrachten, sondern auch so ein bisschen, wie soll ich sagen, das Alltagsleben auf dem jeweiligen Planeten oder wo auch immer schildern sollten. Deswegen tauchen in den Hörspielen auch diese relativ detaillierten Geschichten auf, wie im zweiten Teil, wo sie über das Essen reden und was sie da zu essen bestellen und so weiter. Also es sollte sozusagen so eine leichte Schilderung sein, wie sich so ein Alltag da in der Zukunft gestaltet. Der Roman Invasion der Puppen selbst stammt aus dem Jahr 1965 und ganz grob zusammengefasst kann man sagen, es geht darum, dass auf einem Planeten, dem Nebelplaneten, eine intelligente, ja, ich sag mal so gehirnartige Substanz existiert, die dafür Sorge trägt, dass über Puppen, kleine Puppen, die über die ganze Galaxis oder das Universum wie auch immer verteilt werden, die Teile dieses Gehirns an andere, Lebewesen geraten und gekommen, also Menschen oder wie auch immer. Und der Träger so einer Puppe mit diesem gehirnartigen Inhalt wird dann sozusagen gedanklich versklavt, so dass das Gehirn von diesem Nebelplaneten so eine Art ja, Machtübernahme plant. So müsste man das im Grunde ausdrücken.
Hört sich ganz schön absurd an, wenn man sich so
Ja,
vor Augen
ich
führt.
ringe auch nach Worten. Also ich finde, man muss es hören. Ich finde, ich mag das Hörspiel sehr, aber die Handlung ist schon so ein bisschen, also vor allen Dingen, weil man ja nichts drumrum hat. Also das ist ja eine für sich genommene Geschichte. Da gibt es keine große Vorbereitung, keine große Nachbereitung.
Ja, und man kommt natürlich als Erwachsener sofort auf den Gedanken, dann benutzt doch diese scheiß Puppen nicht. Also es ist so, das wirkt so nicht ganz besonders durchdacht, was die Masse sich dort überlegt hat.
Ja, das könnte natürlich auch furchtbar schief gehen, wenn das Ding einfach ein Ladenhüter geworden wäre. Nicht? Ja.
Die müssen ja auch
Also,
irgendwo hergestellt worden sein, die Dinger.
das ist eben auch so das Ding. Also, inwieweit das Gehirn da jetzt auf dem Nebelplaneten noch irgendwelche Fabriken oder so betreibt, ich habe keine Ahnung.
Ja, und ich fand auch, also wie gesagt, ich habe das erstmalig so Ende der Grundschulzeit gehört. Ich fand den Gedanken ganz komisch. Puppen, da stelle ich mir immer so kleine, ja, ich sag mal, weibliche Püppchen vor mit Zöpfchen. Und ich konnte mir nie so ganz vorstellen damals, wie die Puppen aussehen sollen. Da kommen zwar irgendwelche Fäden oder so aus den Augen, aber sollen das kleine Roboter sein oder wie ist die Optik?
Ich habe lustigerweise immer an Monchhichis gedacht.
War nicht
Ja gut, dann
schlecht.
wird das Ganze natürlich noch absurder. Also man muss wieder dazu sagen, es gab mal in der Sesamstraße, da gab es so eine Episode mit dem Monster Lulatsch, glaube ich. Und der hat auch irgendwie sein Lieblingspüppchen dabei. Und das ist so ein ganz abstoßendes, kleines, weißes Ding. Also das habe ich immer so ein bisschen vor Augen. Aber ich gebe zu, also das ist schon ein bisschen, ja. Also nun muss man auch dazu sagen, das Cover der LP, das gehört überhaupt nicht zu dieser Geschichte. Das Cover der LP gehört zu dem Heftroman Die Verdammten von Isan. Und das eigentlich zu dieser Geschichte gehörende Cover findet sich auf der Originalausgabe dieses Planetenromans. Und wer sich jetzt nicht die Arbeit machen will und im ganzen Netz suchen will, der kann das auch bei uns auf der Homepage machen. Wir haben natürlich, um das Ganze so ein bisschen zu illustrieren, auch versucht, so ein bisschen die Hintergründe zu dieser, Reihe darzulegen. Und dazu gehört eben auch die Vorstellung des richtigen Covers. Wen das interessiert, könnte sich auf www.claudius-brack.de in der Kolumne 7 umschauen. Da sind nämlich die Originalcover der Romane abgebildet. Und da sieht man auch, dass die Puppen jetzt nichts Monchhichi-ähnliches haben. Aber ich kann die Idee verstehen, ja.
Aber man muss doch erstmal sagen, das Cover in sich ist spitze. Das ist
Ja.
ein richtig cooles Cover, was mich garantiert angesprochen hätte als kleiner Pups.
Ich nehme auch mal an, dass also man hat ja alle drei Cover von anderen Romanen genommen. Und ich nehme mal an, dass eben der Hintergrund auch war, durch das Cover so einen größeren Kaufanreiz zu schaffen, als wenn da jetzt nur so eine Puppe drauf ist, was für eine auch immer. Nicht? Ja.
Vermutlich, ja.
Ja. Aber die Cover suggerieren ja auch alle drei irgendwie mehr Action. Also, ne, das hier Zerstörung, ja, zerrissene Kleidung und so. Dafür sind die Hörspiele, finde ich, sehr moderat.
Ja, das stimmt, wobei in meinen Augen oder in meinen Ohren das Ganze mir auf so einer psychologischen Ebene dramatisch ist. So diese Machtübernahme mit Gedankenbeeinflussung durch die Puppen oder im, naja, dritten Teil kann man das nicht nennen, aber in der dritten Geschichte Planet des Todes, so diese Grundidee, dass sich ein Planet gegen die Besiedlung durch den Menschen wehrt, ist jetzt nicht in dem Sinne actionreich. Aber finde ich doch sehr, sehr mitreißend. Also ich persönlich. Aber da kommen wir eben auch zu der Frage, wie findet ihr denn dieses Hörspiel? Fangen wir mal mit Invasion der Puppen an.
Das, ja, mach du mal, Carsten.
Also mir war aufgefallen, dass hier in dieser Folge besonders wenig Musik zu hören ist.
Mir auch.
Und Musik ist ja oft auch ein Instrument, um Szenen abzugrenzen. Und ich finde, hier geht das recht strikt durch das ganze Hörspiel durch. Und die Handlung ist nicht so griffig, finde ich. Also es ist nicht so unterteilt, sodass man richtige Zugänge findet. Das ist schwer zu beschreiben. Also es ist einfach im Verhältnis zu den gewohnten Europa-Hörspielen, mehr so ein Fluss. So empfinde ich das.
Naja, nun muss man ja dazu sagen, dass das ja auch also Perry Rhodan ja in erster Linie eine Romanserie für mindestens Jugendliche oder Erwachsene ist und demgemäß natürlich auch der Aufbau nicht so jetzt sich an so einem Kinderhörspiel orientiert. Also du hast völlig recht, die Szenen werden nicht wie eigentlich üblich durch Musik getrennt, sondern es geht so nahtlos ineinander über. Also man muss da schon so ein bisschen aufpassen, wo man gerade ist. Das ist wohl wahr, ja.
Das wird sicherlich auch dadurch forciert, dass es halt, also man muss mal sich vorstellen, es gibt ja neben der super, super, finde ich, Titelmusik, von der ich lange nicht wusste, wo sie herkommt, diese paar Sekunden, die da am Anfang eingespielt werden, finde ich stark, und auch den Auftakt dann von Helmut Kindermann, wie er mit seiner sehr trockenen Stimme dann sagt, Invasion der Puppen, finde ich super. Aber es gibt keinen Erzähler, keine Musik und ganz wenige Geräusche, also eigentlich eher so abstrakte, wie nennt man das? Mini-Sound-Collagen oder so. Aber es ist ja wirklich, also wenn jetzt der geneigte Podcast-Zuhörer sich vorstellt, das Hörspiel kommt quasi ohne Musik, ohne Erzähler, mit wenig Geräuschen und in einer Art der Dramaturgie aus, wie man sie von Europa-Hörspielen gar nicht kennt, das ist schon anderer Stoff einfach, was sicherlich der Quelle oder dem Ursprung der Geschichte geschuldet ist. Das macht es auch sicherlich für heutige Ohren sehr trocken, wenn man so das erste Mal zuhört. Also bei mir war noch die Erschwernis dabei, dass ich auch noch, genau wie du, Markus, abseits von Star Wars oder von mir aus auch den ersten beiden Alien-Filmen, gar keinen besonderen Zugang zu Science Fiction habe. Deswegen hat mich das auch nie wirklich gereizt. Und deine einleitenden Worte, Perry Rhodan kommt da drin nicht vor, Musik und Effekte sind sehr wenig. Das war so ein bisschen, okay, Werbung ist das nicht gerade.
Ja, das ist richtig. Also das ist sicherlich so ein bisschen Kind seiner Zeit. Also hier wird in meinen Ohren sehr viel Wert auf die Geschichte gelegt. Und also ich fand das sind hier nur ganz wenige Takte dieser einleitenden Musik.
Ja.
Und damit war es dann ja auch. Also vielleicht, um das mal lösen. Dieses Stück, was ganz kurz am Anfang zu hören ist, heißt Light Winged Smoke und stammt von der Sonic LP The John Hamilton Band Plays the Best of T-Rex. Und ich habe die auch nur zufällig entdeckt, weil auf dieser genannten Platte noch ein anderes Stück drauf ist, nämlich wer das Hörspiel Meisterdetektiv Neunmal Klug kennt, weiß, dass die Auflösung der auf der zweiten Seite davon abhängt, dass ein bestimmtes Musikstück erklingt.
Hey Tini.
Nämlich, genau, spiel doch mal den Song Hey Teenie. Der ist da drauf und also das war mir gesagt worden, dass der da drauf sei. Und als ich die Platte durchhörte, entdeckte ich dann dieses einleitende Lied auch noch. Also es ist definitiv wenig Musik da und ich denke mal, ja, Tonkollagen oder wie man sie nennen will, stammen sicherlich von Dr. Beuermann. Also das
Davon
sind
ist von
irgendwie
auszugehen.
so Synthesizer, so Klangteppiche oder wie soll man das nennen?
Ja.
Ne?
Es gibt auch so ein Foto mit dem Dr. Beuermann, in Schwarz-Weiß, glaube ich, ist es, irgendwie Anfang der 70er, wo er vor so einem Riesengerät sitzt, was ja irgendwie so ein neuzeitlicher Synthesizer ist. Und wahrscheinlich auch gleichzeitig eben so eine Sounderzeugungsmaschine.
Vielleicht spielt er da gerade ein, man weiß es nicht. Aber um darauf zurückzukommen, ich finde das Hörspiel gut. Es ist mal was ganz anderes. Ich finde, es ist ein bisschen Opfer seiner Zeit, weil einige Passagen finde ich sehr hölzern heute. Also als Perry Rhodan nach einigen Minuten versucht wird, gefangen genommen zu werden, das klingt sehr konstruiert als Satz, da versucht er so selber zu beschreiben, was gerade passiert. Einer rennt an mir
Richtig.
vorbei, ich muss mich wehren. Das
Ja.
wirkt alles sehr hölzern heute, dieser fließende Übergang zwischen Erzählerpassagen und Gedankenbeschreibung, das mag dem geschuldet sein, dass der, ich glaube, der Bearbeiter der Romane war ein eigentlicher Perry Rhodan-Autor
Genau.
und halt noch kein H.D. Francis oder ähnliche versiertere Skriptschreiber oder ein Burg oder wer auch immer. Der hätte die Texte sicherlich ein bisschen geschmeidiger gemacht, denke ich. Aber es ist in Summe für mich ein ungewöhnlich düsterer, bedrückender Stoff. Nicht schlecht, hätte mich als Kind aber garantiert abgestoßen, glaube ich. Oder überfordert vielleicht auch.
Ja, also ich denke, Kinder sind davon überfordert, weil die wären ja auch von dem Roman überfordert. Wenn jetzt so ein Sechsjähriger irgendwie diesen Roman zu Weihnachten bekommt, wäre der damit ja auch nicht glücklich geworden.
Ich glaube,
Also
mit 10 auch nicht,
das,
also ich nicht.
nee, mit sie,
Das
also ich
Bild
denke
wäre
auch,
auch schon abschreckend, ja.
es liegt daran, dass man bei der Exquisitreihe zum Teil eben externe Autoren beschäftigt hatte, genauso wie jetzt zum Beispiel bei Perry Rhodan. Das war ja, jetzt muss ich direkt nachschauen, die Hörspielfassung stammt von Hans Kneifel, also tatsächlich einem Perry Rhodan-Autor. Und bei den Comic-Vertonungen Bessie und Felix und so weiter war das Brigitte Weber, die zum Bastei-Verlag gehörte. Und dort tritt ein ähnliches Phänomen auf, dass nämlich diese erklärenden oder erzählenden Texte, die jetzt eben nicht die handelnden Personen vortragen, die ganzen Hörspiele unheimlich verlangsamen. Und ich glaube, das war einfach genau das, was du gesagt hast, dass diese Bearbeiter noch keine Erfahrung damit hatten, wie man sowas in Hörspielform bringt oder ja, zumindest keine Routine, sagen wir mal so.
Was möchte ich unbedingt fragen, ist mir beim Vorbereiten zur Folge eingefallen. Es gibt ja einige Dream Teams bei Europa, Konstellationen von Sprechern, die einfach wahnsinnig oft oder auch gleichzeitig wahnsinnig gut miteinander agieren. Das haben wir hier auf jeden Fall. Franz Josef Steffens, F.J. Steffens genannt häufig, und Andreas von der Meeden treten ja hier auf als Vater und Sohn. Ist das sogar das erste Mal, dass die zusammen bei Europa zumindest auftreten in dem Jahr? Ich finde, also mir fiel es auf,
Ja.
weil ich dachte, Huibu 2 sind sie ja auch dabei. Ich weiß aber nicht, ob das davor oder danach oder währenddessen war.
Das muss so ziemlich im gleichen Jahr gewesen sein. Also das erste Hörspiel, was ich mit den beiden so verorte, das war Onkel Toms Hütte.
Ach
Da
ja.
hat der Andreas von der Meeden nur eine kleine Rolle. Da spielt er diesen Sklavenhändler Mr. Harley oder Haley, je nachdem, wie man ihn ausspricht. Und Steffens ist ja Onkel Tom. Insofern haben sie nicht so viele Szenen zusammen.
Stimmt.
Aber dieses Zusammenspiel wie hier finde ich auch großartig. Also das hat sich ja öfter auch noch ergeben, wenn die zusammen am Werke waren. Und es ist so wie im Opernbereich, so die klassische Zusammensetzung. Man hat so Tenor und Bariton, also von der Meden und Steffens. Und die beiden funktionieren miteinander unheimlich gut, finde ich auch.
Ja, das ist, also das tun sie auch später noch bei dem Hörspiel, was wir auch schon mal besprochen haben, den Flusspiraten vom Mississippi, sind sie auch super zusammen. Bei Huibu, auch wenn es eher lustig ist, sind sie auch super, obwohl sie Kollegen darstellen sollen und altersmäßig ganz weit auseinander liegen in ihrer Stimmfarbe. Aber die funktionieren einfach unglaublich gut miteinander, weil sie beide auch einfach gut sind. Und weil vielleicht irgendeine besondere Chemie da ist in der Stimmfarbe von den beiden. Aber fiel mir sofort
Ja.
auf, dass die einfach immer gut sind.
Auch bei Huckleberry Finn als Gaunerpaar.
Stimmt, da sind sie auch der Herzog und der König, ne?
Ja,
Ja.
genau.
Man sollte vielleicht noch in diesem Zusammenhang erwähnen, dass diese Sprecherzusammensetzung bei Invasion der Puppen eine ganz eigenwillige ist und eindeutig aus dieser Zeit stammt, wo die Truppe mit der Dagmar von Kurmin ihre Hörspiele aufgenommen hatte, so langsam verschwand und Heike-Dine Körting sich so ihr eigenes Ensemble aufbaute, weil da sind dann noch die typischen Kurmin-Sprecher bei, wie Bernd Kreibich, Jürgen Strube und so weiter, die daher ja gar nicht, also ja gut, Bernd Kreibich war immer noch Herr Stumpfenstiel, aber letzten Endes sind das Überbleibsel aus der Kurmin-Truppe.
Ja, auch Michael Weckler kommt ja vor und der ist ja auch immer seltener zu hören gewesen bei Europa. Ich weiß gar nicht, wann er das letzte Mal aufgetreten ist. Er ist ja auch zur BASF gegangen, irgendwann Anfang Mitte der 70er. Ich war ganz erstaunt, dass er hier auftaucht, wenn auch nur kurz. Und er war ja auch mal eine der, ja, sehr häufigen Stimmen bei Europa Ende der 60er.
Ja, ich denke, dass dieser Weggang auch vielleicht der Grund war, dass man sich da keine Konkurrenz ins Haus holen wollte. Denn, und das zeigt eben auch die Nähe zu diesem zweiten von dir angesprochenen Huibu-Hörspiel, Holger, dass nämlich da ja auch Michael Weggler den König Julius spricht. Insofern ist diese Nähe, und Michael von Rossbach spricht ja sogar eine Doppelrolle bei Huibu.
Brönnicke ist auch
Das
dabei.
Brönnecke ist in
In der Menge
ist
dabei
dabei.
bei Huibu 2.
Ja, bei der Neuauflage mit dem Clarin, aber nicht mit der ursprünglichen Collard-Fassung.
Ehrlich?
Diese Szene, wo er irgendwie, oh, die Torte, und wo sie ihm übers Essen
Genau.
reden, das sind Brönnecke und Manuela Dahm, aber die sind erst in dieser Neuabmischung mit Hans Clarin drin.
Okay, ich habe nichts gesagt.
Alles gut, alles gut.
Übrigens, was mir aufgefallen war, der Helmut Kohler, der klingt ja hier in weiten Teilen, als wenn das zu schnell abgespielt worden sei, das Band. So ein bisschen zu schnell und zu hell. Und am
Ich
Ende
denke,
scheint sich
das
das
ist.
eingepegelt zu haben.
Das
Ja,
schon.
aber ich denke, das ist gewollt, ne? So, er klingt schneller abgespielt, aber das wirkt jetzt nicht auf mich wie ein Unfall oder so. Ich habe nur gegen Ende klang er mehr wie er selber normalerweise klingt. Und deshalb dachte ich, dass wenn da eine Absicht dahinter steckt, dann ist sie vielleicht nicht durchgehalten worden, wie auch immer.
Aber ich denke, es ist, also da greift man ja ein bisschen voraus. Das ist aber auf jeden Fall ein sehr gutes von den drei Hörspielen, möchte ich sagen. Das ist wirklich, ja, kein einfacher Stoff, kein einfacher Zugang, phasenweise recht trocken oder ein bisschen hölzern, aber trotzdem hat es eine, ja, eine starke Atmosphäre und auch etwas, was man sonst nicht alle Tage hört. Auch weder in den 70ern noch heute, denke ich.
Was mir so ein bisschen aufgefallen war, über alle drei Hörspiele, was wir von Europa ja eigentlich da nicht mehr gewohnt waren, war diese Mehrfachbesetzung. Das ist hier ja fast noch überschaubar. Ich glaube, in Teil 2 wird es krasser und es ist einfach ungewohnt.
Dem muss ich, glaube ich, ein Stück weit widersprechen, weil später habe ich öfter das Gefühl, dass Joachim Wolff sich bei Rätseloma selber festnimmt oder auch Wolfgang Dräger einen Doppeleinsatz hat oder so. Also das ist selten bei Europa im Verhältnis zu anderen Produktionen, aber ja nicht ausgeschlossen gewesen in Folgejahren, oder?
Nee, und auch bei Konrad Halver gab es das ja auch. Also ich erinnere da an den Ölprinzen, da hat Konrad, glaube ich, vier Rollen, inklusive Winnetou. Aber es ist, ich sage mal, in diesem Zusammenhang möchte ich aber noch was anderes erwähnen, und zwar diese unglaublichen Sprecherlisten, die bei allen drei Folgen eine völlige Katastrophe sind. Also sie sind unvollständig, sie sind falsch, sie geben Rollen an, die gar nicht vorkommen. Und die Sprecher werden auch falsch zugeordnet. Aber es stimmt, diese Doppelbesetzung nimmt bei den nächsten beiden Folgen oder Teilen, wenn man das so nennen will, noch zu. Das ist wohl
Ja,
wahr, ja.
das war mir auch in Erinnerung geblieben. In Folge 2 ist es ja Michael Rospat, der also kurz hintereinander zwei verschiedene Personen spricht, gleich am Anfang. Und so krass habe ich das bei anderen Hörspielen nicht empfunden. Also manchmal wird ja auch die Stimme verstellt oder die Rollen sind dann einmal am Anfang und einmal am Ende des Hörspiels oder so. Aber hier war das teilweise doch recht nah beieinander.
Ja, das stimmt. Da war man noch so ein bisschen unbedarfter in dem bei der sozusagen bei der Verbrämung, also abgesehen von den falschen Namen auf dem Cover so irgendwie. Aber alles in allem muss ich sagen, trotz dieser Einschränkung finde ich, wäre so mein Fazit zu dieser Folge, die Idee irgendwie finde ich super. Also diese Übernahme des Universums oder der Galaxis, wie auch immer, durch so ein zentrales Gehirn. Gefällt mir, also auch wenn es ein bisschen absurd ist.
Ja, durch ein puppenproduzierendes Plasma, gesprochen von Reginald Bull, Rainer Brönnicke.
Ja.
Ja, und schade,
Naja,
dass
gut.
also Perry Rhodan eben so kurz auftritt, weil ja auch Helmut Kindermann ja mit dieser tollen Stimme spricht und er so gut wie gar nicht mehr auftaucht. Das finde ich eigentlich sehr bedauerlich.
Ja, das ist schade, dass der Perry Rhodan gar nicht mehr auftaucht. Also man merkt an dieser Phase, welche Hörspiele parallel rausgekommen sind. Das sind zum Beispiel die B-Seiten von Rumpelstilzchen. Das ist die Geschichte Tölpelhans, die erzählt er. Oder auch die Rückseite von Hans im Glück. Da erzählt er Goldhähnchen und die beiden kugelrunden Müller.
Ganz
Also,
normaler
aber so.
Folgenname.
Aber so diese Rolle Perry Rhodan finde ich auch passt gut zu ihm. Also
Ja,
ja.
und er ist doch auch Captain Hornblower etwas später.
Ja, das ist aber deutlich später. Das sind vier
Ja.
Jahre dazwischen, ja.
Aber wie gesagt, die Stimme ist toll und war ja leider nicht so häufig zu hören in den Hörspielen.
Nee, und gerade hier, also als Perry Rhodan ist er einfach eine super Besetzung. Also ich finde ihn für Perry Rhodan auch passender als für Reginald Bull, den Rainer Brönnecke, den ich sehr schätze. Aber Reginald Bull ist ja eher so ein bisschen so, ja, also ist nicht so dieser harte Knochen, den der Brönnecke draus macht. Aber okay. Gut, kommen wir zum zweiten vertonten Roman, in dem Perry Rhodan, wie erwähnt, gar nicht mehr vorkommt, sondern ja immer nur erwähnt wird. Auch dies ein Planetenroman mit der Schilderung des Alltags hier eben in Terrania, wo dann eben auch das Essen gehen und so weiter genau geschildert wird. Der Roman stammt von 1968 und im Großen und Ganzen geht es darum, dass Julian Tiffler, ein Mitarbeiter Perry Rhodans, ermordet werden soll und Rebellen den Sherman Ravitch, Andreas von der Meden, in der Lage ist, Gedanken zu lesen, in diesen Plan mit einbauen und ihn unter Druck setzen, dass er diesen Mord begehen soll. Auch dieses Hörspiel kommt ohne Erzähler aus. Es ist auch hier so, dass immer die handelnden Figuren so ein bisschen erzählen, was sie gerade sehen oder was sie gerade fühlen. Auch das wirkt manchmal, finde ich, ein bisschen gewollt. Und ja, das führt mich dann so zur Überleitung, wie findet ihr diese Geschichte, die sich ja eigentlich mehr wie so ein Krimi darstellt, nämlich so diese Geschichte, er soll umgebracht werden, schafft er es, wie kommt man dem Täter auf die Spur und so weiter. Ganz anderes Konstrukt als der erste Teil. Wie findet ihr die? Fangen wir mal mit Carsten an.
Ja, also im Gegensatz zum ersten Teil, wo ja, wie gesagt, es um Herrschaft des Universums und so weiter geht und wie gesagt, abstruse Puppen und so weiter, ist das hier wirklich sehr überschaubar milde auf eine kleine Handlung begrenzt, sage ich mal. Und das Ganze wird unterstützt durch diese Krimi-Musik, sodass es fast ein Kriminalfall einfach sein könnte, mit einigen Science-Fiction-Elementen. Und diese Musik, die hat mich dann auch unmittelbar an diese Time Rose Dumont Hörspiele erinnert, in denen ja auch der Andreas von der
Das tut
Meden
mir leid.
auftaucht. Also ich sag mal so, wenn man jetzt einige Elemente entfernen würde oder umbenennen würde, könnte man einfach auch ein gutes Krimi-Hörspiel daraus basteln. Es ist also deutlich kleinteiliger als der erste Teil. Und ja, hinterlässt einen ganz anderen Eindruck.
Ja, abgesehen von dieser telepathischen Fähigkeit, die der Sherman Ravitch da hat, ja, nachher fliehen sie irgendwie oder verfolgen ihn in so einem Gleiter, aber darauf kommt es im Grunde gar nicht mehr
Könnte
an.
auch ein britisches Taxi sein.
Ja, genau. Gut. Ja, auch hier ist vielleicht anzumerken. Achso, dann machen wir erstmal weiter. Holger, wie findest du die Geschichte?
Also ich finde sie nicht so stark wie die Invasion der Puppen. Gut ist sie dennoch. Es ist lustig, die sind ja die erste, also die Invasion der Puppen ist ja alleinstehend erschienen, und wie du eingangs sagtest, die Folge 2 und 3, wenn man sie überhaupt Folgen nennen möchte, kamen zusammen danach. Denn es gibt ein paar Unterschiede. Das Cover ist wieder sehr gut. Ich dachte immer, es wäre Perry Rhodan auf dem Cover. Wer sollte da auch sonst drauf sein, finde ich. Aber die ganze Folge ist voller Musik. Da ist ja wirklich auf einmal was los. Als hätte man frische Bänder reinbekommen oder gedacht, oh, das haben wir beim letzten Mal vergessen. Tut uns sehr leid. Trotzdem wird wieder auf den Erzähler verzichtet. Und es gibt ja auch keinen Perry Rhodan. Also diesmal ist es wirklich, es passiert einfach, was man dort hört. Und ich finde es gut. Es gibt ein paar lustige Stellen. Ich würde lieber noch erstmal hören, wie du es findest, Markus, bevor ich meine, wo ich wirklich lachen musste, Stellen erwähne.
Okay. Ja, also ich finde, dass es, also ich höre das Hörspiel gerne und es hat schöne Zitate. Also Freund Stefan von mir, der zitiert immer diese Stelle, um jetzt nicht alles zu verraten, wo es um einen Kurzsatz geht, wo dann Andreas von der Meden sagt, der Satz, der Zündsatz, sie hat den Satz gesagt. Also da sind schöne Zitate drin. Ich mag auch diese Szenen im Lokal, die das Ganze so ein bisschen. Ja, diese Versuche, das Ganze so ein bisschen den Alltag zu schildern.
Der Alltag mit dem, Entschuldigung, jetzt muss ich aber das sein, Alltag, wo ein Fruchtsalat an Dromedar bestellt
Ja.
wird. Da habe
Ja, und dann,
ich
und Beuermann als, ja, als
als
Kellner ist auch
Kellner.
so eine, ist so eine Nummer für sich. Also das war auch vorhin, als ich irgendwie aber sagte, ja, bitte. Es gibt
Ja.
nämlich so eine Stelle, wo die nach dem Ober rufen und da sagt Beuermann so, ja, bitte. Ganz merkwürdig.
Und dann sagte jemand, ich hätte gern einen Fruchtsalat Andromeda. Das ist sowas von schlecht. Das
Ja,
ist toll.
also der aufmerksame Hörer, ich bin jetzt auch nicht der Perry Rhodan-Fachmann, aber man merkt, dass da halt immer so ein paar Science-Fiction-Begriffe eingestreut werden. Zum Beispiel am Anfang ist ja tauchte so ein Zeuge auf, der dieses, diese Verabredung zu dem Mord mithört am Telefon und der wohnt dann irgendwie Crest Plaza. Crest ist ja eine Figur aus der Perry Rhodan-Reihe. Und der Sherman Ravage, den sie nachher fassen müssen, der wohnt dann in Atlan Village oder Atlan, also wie man es auch mal aussprechen will. Das ist ja der Sohn von Perry Rhodan. Also da werden also auch ganz offenbar so Stadtteile und so nach den Figuren dieser Serie benannt. Und deswegen passt da auch so dieses Fruchtsalat Andromeda rein.
In dem Zusammenhang möchte ich unbedingt erwähnen, dass ich das super absurd finde, dass man früher, vielleicht auch bis heute, als Science-Fiction-Autor immer gedacht hat, in der Zukunft, ich muss ja einen Roman schreiben, der erst in 50 oder 100 oder noch mehr Jahren spielen soll, gibt es keine Telefonnummern mehr, sondern man möchte immer CX7653 sprechen oder ähnliche. Also heute würde man sagen, das sind alles WLAN-Passwörter. Aber das sind immer, also ich glaube, Van der Meeden ist das in seiner Rolle, wie er sagt, bitte verbinden Sie mich mit QX3659 und dann liest er
Ja,
quasi ein WLAN-Passwort vor. Das
das
war hier und wohl damals für Science Fiction.
das war damals wohl irgendwas ganz Fortschrittliches. Was ich ein bisschen albern finde in dem Zusammenhang, ist tatsächlich, er ist ja nun sozusagen der Mörder und ruft jetzt diese Nicole Coover an, die mit dem, die er in seinen Mordplan einbezieht, die aber nichts davon weiß. Und als er die anruft, da ist dann ihre Telefonnummer MORT, also Mord, tot. Und dann kommt das Datum des Tages, an dem der Tiffler ermordet werden soll. Also da tauchen auch so Nummern auf, da denke ich manchmal, das könnten sogar Telefonnummern der Mitwirkenden sein, weil das alles so Nummern da aus der Eppendorfer Gegend sind. Aber okay.
Also,
Schön.
was so richtig typisch krimimäßig ist eben dieses zufällige Einwählen in ein anderes Telefonat und was dann auch in diesem Gespräch dann vorgetragen wird bei den Polizisten. Das ist so richtig krimimäßig. Also, wie gesagt, würde man einige Elemente wegstreichen, hätte man so einen typischen britischen London-Krimi oder sowas vor sich. Und finde ich nicht schlecht gemacht. Allerdings, die Krimi-Musik ist ein bisschen heftig aufgetragen. Und dazu muss man sagen, dass es auf der zweiten Seite sozusagen, wenn man es so sehen will, vermehrt dann aber so, glaube ich, Evans-Musik auftaucht. Auf jeden Fall Musik aus früheren
Pardon, ja.
Hörspielen. Und dann auch schön lange ausgespielt, wie man sie sonst kaum gehört hat.
Ja, das stimmt. Also da hat man musikalisch hat man sich da völlig neu orientiert. Was allerdings wieder der Fall ist, ist, man hat wieder ein, also dieses, was Holger vorhin sagte, dass er glaubte, auf dem Cover sei Perry Rhodan drauf. Sicherlich, sagte ich ja schon, also meiner Meinung nach hat man da versucht, dramatische Cover auszusuchen, denn dieses Cover gehört zu dem Heftroman Die letzten Tage von Atlantis, hat also mit Aufruhr in Terrania gar nichts zu tun. Und was mir jetzt beim erneuten Hören auch so ein bisschen aufgefallen ist, es wird ja immer wieder erwähnt, Perry Rhodan ist verschwunden und es ist Aufruhr, es sind Streiks und so weiter. Es wird aber nie erwähnt, warum, also was, warum da jetzt eigentlich so eine Unruhe ist in Terrania, ist, wenn man das Hörspiel jetzt so mit so ein bisschen Abstand hört, so ein bisschen, dass man denkt, ja, warum ist da so ein Theater, Jungs? Ne?
Ja, das ist wieder wie beim ersten Cover sozusagen. Hier wird auf dem Cover ja Bewegung, Action suggeriert und dann auch im Titel Aufruhr. Und dieser Aufruhr wird ein, zweimal erwähnt im Hintergrund, spielt aber überhaupt keine Rolle für das Hörspiel.
Genau.
Also es ist natürlich, irgendwo passt es natürlich dazu zu diesem ja geplanten Mord, aber im Grunde wird das nur am Rande erwähnt, dass das ja alles zusammengehört. Ne? Also dass der Mord
Mord auf
sozusagen
Terra.
höhere Beweggründe hat.
Ja, ich wollte sagen, Mord auf Terrania hätte jetzt sicherlich auch nicht mehr Omas, Opas und Eltern zum Kauf der LP bewogen, glaube ich.
Nee, das ist wohl wahr. Aber wir waren jetzt vorhin in der Frage, wie du das Hörspiel findest, waren wir jetzt so ein bisschen abgedriftet. Wie
Ja,
findest du das Hörspiel denn?
es kriegt ein Gut. In der Schulnote würde ich sagen, gut. Es macht Spaß. Es hat, ich glaube, wenn das Wort Perry Roden nicht drin vorgekommen wäre, wäre ich nie auf die Idee gekommen, dass das ein Science-Fiction-Roman sein soll, weil es halt so andersartig oder so krimimäßig ist in komischer Umgebung, sage ich mal. Also ich finde es gut, aber es kommt nicht mit der Inversion der Puppen mit, was durch eine deutlich stärkere Atmosphäre beeindrucken konnte, finde ich. Also ich habe
Ja,
das
würde ich
auch bei
mitgehen,
Terrania
ja.
damals, habe ich nach der ersten Seite weiß noch überlegt, höre ich direkt, jetzt probiere ich die dritte Platte aus oder höre ich die jetzt erst nochmal zu Ende, weil ich es mir einfach nicht so gut gefiel.
Erwähnen sollte man vielleicht noch, das finde ich ganz nett. Also, es machen in diesem Hörspiel Andreas Beuermann, Heike-Liene Körting und auch Hella von der Osten sagten mit. Und werden natürlich alle nicht bei den richtigen Namen genannt. Also Beuermann spricht, wie schon erwähnt, diesen Ober, der den Fruchtsalat Andromeda besorgen muss. Heike-Liene Körting ist auch, glaube ich, eine Serviererin, Kellnerin, die dem Sherman Ravage einmal den Kaffee bringt. Und Hella von der Ostensacken ist auch irgendwie so eine Vorzimmerdame da. Aber das nur am Rande.
Wenn wir bei Sprechern sind, ich finde Gerd Baehr immer super, aber der ist für mich natürlich, wir waren ja schon bei Herrn Stumpfenstiel, der ist für mich der ewige Bürgermeister aus der Hexe Schrumpeldei. Und dafür, also er ist gut in seinen Rollen, aber er ist für mich, er hat immer etwas, wie soll man sagen, etwas Erhabenes, etwas Aristokratisches. Er wirkt immer etwas, ich stehe über den Dingen ein kleines bisschen, wie es auch
Bisschen
sonst,
blasiert.
ja genau, wie es sonst seine Frau Kelau ja auch in seine Frau in Form der Rolle bei Hexe Schrumpeldei als Frau Bürgermeisterin auch exzellent kann. Das fiel mir sofort auf und es gibt so einige Sprecher, die man so sehr, gerade in den Nebenrollen, die sehr prägende Einsätze hatten und die sind dann für mich immer damit verbunden, mit dieser einen Rolle. So zum Beispiel auch Andrea Fetsch, die ja hier mal auftritt bei Europa oder in der Produktion. Die ist für mich halt für immer die sehr strenge Lehrerin Frau Körner oder Fräulein Körner aus Hani und Nani.
Für mich ist Gerd Baehr immer dieser missratene Bruder, Eddie, der mich, hey, gehörst du zum Lindenhof? So, das
Stimmt,
ist,
das ist er
aber
ja
ich.
auch.
Aber er ist gut, finde ich.
Ich breche jetzt meine Lanze für diesen Gerd Baehr, der mir gar nicht so sehr geläufig war. Also, weil ich ja ich weiß nicht, tauchte auf bei Hexe Schrumpeldei, also die
Ja, er ist
nicht so,
nicht in der
auch nicht
Komitruppe
geläufig.
auf Winnetou-Platten.
Nee, das nicht. Aber ich fand irgendwie frappierend hier gerade, irgendwie hat mich die Stimme an Konrad Halver erinnert, als wenn es der jüngere Bruder sei oder so. Ja, absolut. Also natürlich habe ich gehört, dass es nicht Konrad ist, aber ich fand es doch irgendwie so vom Duktus her, von der Stimme, hat er auch so ein bisschen was Schneidendes in der Stimme manchmal. Also fand ich doch sehr ähnlich. Ich war ganz erstaunt. Und es ist ja auch ein Sprecher, der nicht allzu oft vorkommt. Und da sind ja einige Sprecher, die vielleicht hier auch erstmals auftauchen. Also.
Ja, auch zum Beispiel die Andrea Fetsch, die mag ich auch sehr gern von der Stimme her. Die taucht ja auch dann nochmal im dritten Teil auf, Planet des Todes. Ganz geschickte Überleitung.
Sehr gut.
Auch hier wieder ein Planetenroman mit den bereits genannten Eigenschaften aus dem Jahr 1968. Und die grobe Handlung ist, dass sich ein Planet gegen die Besiedlung beziehungsweise durch die Rücksicht, gegen die rücksichtslose Besiedlung durch den Menschen wehrt. Wir hatten ja schon angesprochen, in diesem Roman wird Perry Roden nicht mal mehr erwähnt. Also das ist also insofern ein wirklicher Etikettenschwindel, muss man sagen. Dafür tritt Reginald Bull auf, gesprochen von Rainer Brönnecke. Und etwas, was mir sehr viel Arbeit, aber auch sehr viel Freude gemacht hat. Es tritt auf in der Rolle des Planeten Woodlark, Dorothea Carrera. Der Name stand bei den Europaplatten öfters hinten drauf und ich habe mich immer gefragt, ob das irgendeiner von diesen Künstlernamen ist. Nein, ist es nicht. Es gibt oder gab Dorothea Carrera, was auch für mich der Grund war, mir diese absurde Filmproduktion Hexen bis aufs Blut gequält zu
Ach,
kaufen, in der
lieber Mist.
Dorothea Carrera in einer ganz kurzen Bettszene zu sehen ist.
Es ist doch
Anekdote am Rande.
unbeschreiblich, dass sie Eine Bettszene hat, weil wir sind uns doch einig, dass Dorothea Carrera eine Spitzen-Erotikdarstellerin-Karriere haben hätte können mit dem Namen, oder? Also der Name klingt wirklich sowas von wie ausgedacht. Das ist, ja.
Ja, und suggeriert auch Tempo, ne? Also,
also du hast den Film gekauft, mir war der zu teuer. Ich
ich
wollte den
habe ihn
nämlich auch mal
gekauft,
schauen.
ich hab gedacht, ich ziehe es jetzt durch. Also es ist leider so, dass man sie ganz wenig mitbekommt und auch stimmlich nicht erkennt.
Oh Gott, also das ist dann wirklich fies.
Ja, aber der Film war absurd genug, um da nachher nicht enttäuscht zu sein. So würde ich das mal sagen. Ja, machen wir weiter mit der Bewertung. Holger, wie gefällt dir das Hörspiel?
Jetzt kann man es ja sagen, es ist ja die dritte von drei Produktionen. Es ist eine interessante Grundidee. Wie gesagt, es gibt einen sprechenden Planeten, spricht man ja auch nicht allzu oft, beziehungsweise aus unserer Sicht hört man nicht allzu oft. Es ist die schwächste der drei Produktionen, finde ich. Sie würde eine Schulnote 3 bis 4 kriegen bei mir. Ich finde die Thematik wirklich spannend und ungewöhnlich. Wann hört man sowas schon mal? Es gibt eine fantastische Eröffnungsszene, auf die gehst du sicherlich gleich nochmal ein, Markus. Ich weiß, dass die dir, ja, so blöd wie es klingt, sehr am Herzen liegt oder dass du die sehr beeindruckend findest. Finde ich auch. Das Ganze ist wieder natürlich sehr, sehr trocken aus heutiger Sicht. Kein Erzähler, keine bis wenig Musik, keine richtigen Geräusche. Ja, worauf ich, bevor ich an dich übergeben möchte oder an Carsten, ist, ich finde das Cover sehr schwach. Das wirkte damals auf mich, als ich die erstmalig bei dir in die Hand nahm, nach diesen ersten beiden sehr starken Covern, dachte ich auf einmal, nee, Leute, das ist jetzt so talentierte 9. Klasse, jemand hatte Langeweile in der Freistunde. Aber mehr auch nicht irgendwie.
Ja, es ist so ein bisschen trashig irgendwie, nicht?
Ja,
Diese
ja.
Insekten, die den Menschen da wegtragen. Und auch hier sei eingeschoben, auch dieses Cover gehört eben nicht zum Roman, sondern zu dem
Natürlich.
Heftroman Der Schatten des Overhead. Also auch hier wollte man sicherlich irgendwie so ein bisschen suggerieren, dass da ein Planet ist, auf dem irgendwelche Insekten die Menschen umbringen oder entführen oder wie auch immer. Und ich sagte ja schon, dass ich die Cover immer hinten auf nur also als Werbecover auf den Rückcovern gesehen hatte. Und dieser Mensch, der da weggetragen wird von diesen Heuschrecken oder was es da sind, das war halt immer sehr klein, das Bild. Und ich hatte immer den Eindruck, der hat nur ein Auge. Weil wenn man sich das Cover anguckt, der hat natürlich so einen Helm auf mit so einem Guckfenster vorne, wie man das gewohnt ist. Aber oben, da ist am Helm so ein Loch. Und da habe ich immer gedacht, das sei das Auge. Ich habe immer gedacht, die tragen da irgendwie so einen missgestalteten weg. Aber das nur am Rande. Ich
Also
sage gerne noch was.
ähnlich ist es mir auch ergangen. Ich kannte das ja lange Zeit auch nur auf Rückseiten von Schallplatten, also in Kleinstformat auf der Werbung oder als Werbung. Und ich konnte da nie unterscheiden, welchem Viech gehört jetzt welcher Kopf und welcher Arm und welches Bein. Das war einfach so eine amorphe Masse, sah dann aber auch wieder spannend aus irgendwo.
Ja, vor allen Dingen, es sind ja vier. Also wenn man genau hinguckt, also einer ist gar nicht so richtig zu sehen von diesen Heuschrecken da. Aber wenn man die Beine durchzählt, müssen es eigentlich vier sein, die ihn wegtragen da.
Ja, man sieht ja auch noch einen Körper unter dem Menschen,
Ja,
aber
genau.
da sieht man keinen Kopf mehr dazu irgendwo.
Also bleiben wir dabei, das Cover ist irgendwie ein bisschen absurd. Also es
Ja.
passt echt zu den Hörspielen. Die Cover werden schwächer und die Hörspiele auch in dem Ranking der drei.
Ich möchte aber noch darauf hinweisen, dass das Cover, dass da irgendwie mal dran rumgefriemelt worden sein muss. Denn wenn man sich das genau anguckt, unter diesem Schild Perry Roden, Planet des Todes, da sieht man so beschädigte Stellen am Cover. Und das sind keine Beschädigungen auf einem Einzelcover, sondern das sind Beschädigungen, die in der Vorlage existiert haben müssen. Aber gut, das ist jetzt nicht das
Ja,
Entscheidende.
man sieht ja auch bei diesem gelben Kasten rechts davon, also am rechten Rand, auch irgendwas Kleines hervorlugen.
Ja, das sieht so ein bisschen aus, als ob Beuermann versucht hat, mit so einem lila Filzer irgendwie so einen Rest da zu übermalen oder
Ja,
sowas.
oder das ist irgendetwas, ein fliegendes Viech, was auch immer, was einfach mit diesem Kasten fast komplett überdeckt wurde.
Ja, aber ich glaube, die Beschädigung, die man da über diesem gelben Kasten sieht, ich denke mal, man hat mehr da irgendwie eine beschädigte Vorlage nur zur Verfügung
Okay.
gehabt. Aber weiß ich natürlich nicht. Aber abgesehen davon, Carsten, wie findest du das Hörspiel?
Ja, also gut finde ich, dass die sich alle drei völlig unterscheiden und hier wieder eine ganz eigene Geschichte da ja, vorgetragen wird. Hier ist ja mehr oder weniger die Hauptfigur Horst Breiter, den ich sonst auch nur als normalen Erzähler kenne, herkömmlich sozusagen.
Der
Hier
da
mal
sehr
ganz
gut ist.
anders. Ja, genau.
Den finde ich
Und
auch super da, ja.
ja, ich finde die Geschichte gar nicht so schlecht. Also, dass sich dieser ganze Planet da gegen die Besiedlung wehrt und mit allen Mitteln sozusagen, mit Krankheitsviren bis hin zu Mammuts und Mastodons und was auch immer. Die Idee finde ich gut und ist auch gar nicht so schlecht umgesetzt eigentlich. Also, ich finde sie besser als Folge 2.
Ja,
Okay.
das geht mir auch so. Also ich finde auch, dass die Handlung fantasiereicher ist, mehr Science Fiction irgendwie bietet. Und was Holger ja schon sagte, ich finde halt diese Sterbeszene mit Franz Josef Steffens da zu Beginn großartig. Also einmal ist sie taktisch, ist sie dramaturgisch gut gemacht, finde ich, weil sozusagen der Hörer über dieses, das, was der ja in so einer Art Fiebertraum da erzählt, eingeführt wird in die Probleme, die es mit Woodlark gibt. Und auf der anderen Seite finde ich einfach Franz Josef Steffens in der Szene einmalig. Also das ist so toll gesprochen alles. Und mir gefällt aber Horst Breiter sehr gut. Der hat ja selten Hauptrollen gehabt bei Europa. Und ich finde ihn in der Rolle dieses kritischen Journalisten oder Reporters, muss man ja wohl sagen, äußerst gut besetzt. Und so am Rande, es wird nicht richtig problematisiert, aber es wird ja auch aufgegriffen, dass über diese Woodlark-Geschichte, wo jetzt also die Leute sterben und der jetzt aber gerade besiedelt werden soll, so ein bisschen klingt ja an, dass der Reginald Bull ja so diese negativen Nachrichten gern unterm Deckel halten möchte. Und es ist ihm gar nicht so recht, dass der Ty Cormont, da jetzt recherchiert und sozusagen so ein bisschen Enthüllungsjournalismus betreibt. Finde ich, passt so ein bisschen zu der Stimmung dieser Hörspiele oder der ganzen Reihe. Perry Rhodan vermag ich nicht zu beurteilen, aber zumindest so der Eindruck, den ich habe, so, so diese, im ersten Teil wird ja schon so erwähnt, dass der Perry Rhodan so wichtig ist für das Plasma, weil dann fallen so die Worte, sie haben ihn zu einem Träger der Macht bestimmt. Und hier im dritten Teil ist das ja auch so, dass so Perry Rhodan und diese ganze Besiedlung, das darf alles nicht in Zweifel gezogen werden. Also Perry Rhodan persönlich nicht, aber diese Aktion, Woodlark wird jetzt besiedelt, darf nicht negativ dargestellt werden. Finde ich zumindest vom Ansatz her ganz interessant.
Ja, das ist ja auch so ein bisschen Öko-Thriller, ne? Also jetzt nicht unbedingt, ja, so eine Art höhere Umweltverschmutzung, ne? Gegen die sich der Planet wehrt. Fand ich ganz interessant, die Geschichte. Was mir nur eindeutig zu lang war, war diese Abschlussrede von, ja, von dem Planeten Woodlark eben. Nicht? Also von Dorothea
Ja.
Carrera. Stimme schön hin oder her, aber ich fand es einfach zu lang.
Ja, kann ein bisschen lang sein. Ich finde einfach diese Idee so großartig, dass sich ein Planet mit einem Menschen unterhält und dem so erklärt, warum die da alle sterben irgendwie. Aber zugegeben, es nimmt natürlich einen großen Teil der Erzählung ein. Ich finde die Stimme aber, und ich finde, so wie das gemacht ist, so mit Hall und so ein bisschen so merkwürdigen Geräuschen unterlegt, finde ich, hat man zumindest versucht, es so ein bisschen eigentümlich wirken zu lassen. Ich meine, wie hört sich ein Planet an? Also, das kann man ja kaum beschreiben, so, ne?
Das stellt man sich doch auch lustig vor, wenn man dann heißt, nein, nein, Frau Carrera, wenn Sie noch eine halbe Stunde Zeit haben, Sie müssten hier noch einen Planeten für uns sprechen.
Und sie sagt so, ich habe jetzt gerade Planet verstanden. Und Curtin sagt, ja, das habe ich ja auch gesagt.
Ach Gott.
Ja, also insofern drei völlig unterschiedliche Hörspiele. Wie ist euer Fazit? Fangen wir mal mit dir an, Holger. Wie ist dein Fazit? Wie findest du die Geschichten?
Ich hatte mir was völlig anderes damals vor dem Kennenlernen darunter vorgestellt. Ich kannte zu der Zeit, als du mir die LPs geschenkt hattest, bereits die zwölfteilige Serie, die ja den Perry Rhodan Kosmos viel chronologischer, quasi von Beginn an nach meinem schmalen Kenntnisstand aufzieht und erzählt. Und das war eine, ja, das ist ja eine durchgehende Geschichte, die da erzählt wird. Wo mir die ersten sechs Folgen sehr gut gefallen und dann die zweite Hälfte der Serie nicht mehr. Und ich hatte aber an was Ähnliches gedacht. Ich konnte mir gar nicht was anderes vorstellen als jetzt eine klassische Science-Fiction-Geschichte. Aber
Ja,
jetzt
ging
muss
mir
man natürlich
ähnlich.
sich ins Jahr 73 oder sowas zurückversetzen. Da gab es ja noch nicht das, was wir dann ein paar Jahre später Krieg der Sterne nannten, zum Beispiel. Also diese sehr actionlastigen Erzählungen. Das war ja noch gar nicht unbedingt Science Fiction zu der damaligen Zeit. Und ich finde sie hörspielhistorisch wirklich spannend und man sollte sie mal gehört haben, weil das was völlig anderes ist für die damalige Zeit. Eine Hörempfehlung, wo ich sagen würde, das sollte man unbedingt gehört haben, würde ich nur für die Invasion der Puppen aussprechen, weil die wirklich stark ist. Ja, und das wäre eigentlich auch schon mein Fazit. Also wer Perry Roden mag, wird sie wahrscheinlich eh kennen als Hörspielfan. Ansonsten würde ich jedem aber sagen können, Invasion der Puppen wäre meine Hörempfehlung. Die sollte man mal gehört haben.
Und bei dir, Carsten?
Also wie gesagt, ich kannte ja alle drei im Grunde nicht, nur so aus ganz verschwommenen Eindrücken der ersten Folge und war positiv überrascht. Erstmal, dass das auch drei ganz unterschiedliche Hörspiele sind, also Sprecherüberschneidungen hin oder her, mit ganz eigenen Themen. Und da muss ich dir widersprechen, Holger, ich finde, das ist ja genau Science Fiction, nämlich mit diesem wissenschaftlichen Anstrich. Und bevor sozusagen Star Wars oder auch ein bisschen vorher vielleicht schon Kampfstern Galactica so auf den Plan kam, in den frühen 70ern und Mitte der 70er gab es ja auch so, ja, Filme in dieser Ausrichtung, sowas wie Lautlos im Weltall oder dieses Andromeda, tödlicher Staub aus dem All. Das ist alles so in dieser Richtung, ne? Da geht es dann um Eroberung oder ja, so ein bisschen Naturaspekt, nicht? Also, dass der Mensch da irgendwie als Fremdkörper eindringt. Deshalb war ich jetzt wirklich positiv überrascht. Ich kannte als Science-Fiction-Hörspiel von Europa eigentlich nur dieses von Ende der 70er, irgendwas, ich weiß nicht, heißt irgendwas mit im Weltall oder so. Das fand ich ganz schlecht.
Krieg
Und
im
das
All.
Krieg im All, so heißt es genau.
Ja,
Und
das ist
eben
jetzt
natürlich aus
nicht.
der Gruselserie, dieses mit dem Weltraummonster, was ja so eine Alien-Adaption ist. Also da war ich hier wirklich positiv überrascht, dass es also im Grunde wirklich mal ganz andere Themen behandelt als so Verfolgungsjagden in irgendwelchen Sternenkreuzern und ja, und auch so diese außergewöhnlichen Sprecherzusammenstellungen, ne? Also sage ich mal so das Ende der Kuminphase oder die übrig gebliebenen Sprecher noch der Kuminphase mit neuen Sprechern und ganz unbekannten Sprechern. Also es hat mir sehr gefallen, alle drei Teile eigentlich.
Ja, ich würde mich dem im Grunde anschließen. Ich finde die auch alle drei sehr gelungen, wobei ich den Aufruhr in Terrania, wie gesagt, wegen dieser großen Krimi-Atmosphäre ein bisschen weniger gut finde, aber ich finde im Übrigen die Geschichten toll. Ich finde auch, dass die Sprecher unheimlich gut sind. Und ich merke, dass ich eben die Hörspiele als Kind nicht hatte und trotzdem die unheimlich gerne mag. Also ich habe nicht mal diesen Kindheitsbonus dabei.
Das passiert selten.
Ja, das passiert selten. Also muss ich echt sagen, die haben bei mir wirklich Eindruck hinterlassen, auch wenn ich sie sehr unterschiedlich finde. Und natürlich, klar, irgendwie die Tatsache, der Umstand, dass Perry Rhodan nachher überhaupt nicht mehr auftaucht im letzten Teil, das ist schon ein bisschen merkwürdig so. Aber ich höre die alle drei sehr, sehr gern. Also ich finde die unheimlich beeindruckend so.
Also verbesserungswürdig wäre gewesen, zum Beispiel die Musik ja besser zu verteilen. Also sage ich mal, im ersten Teil kommt ja kaum Musik vor, im zweiten dann in der Hauptsache diese Krimi-Musik, im dritten kann ich mich jetzt gar nicht so genau daran erinnern, aber das ist halt so ein bisschen unausgewogen. Ja, und man hätte vielleicht, wenn man das schon, wenn man mehr oder weniger drei Teile auf einmal rausbringt, schon so einen roten Faden mit der Person des Perry Rhodan irgendwo sich ausdenken können, dass das vielleicht noch so ein Ende findet, ne? Dass man zumindest erwähnt, wo der irgendwie verschwunden ist oder warum im zweiten Teil und dass er dann irgendwie im dritten oder was weiß ich, vierten, fünften wieder auftaucht. Das ist halt ein sehr offenes Ende.
Das ist eine
Ja,
lustige
es fragt.
Zusammenfassung. Entschuldige, Markus, das würde, wenn
Alles
ich das
gut.
aufgreife, dann wäre es, wir haben hier drei atmosphärisch spannend, historisch gesehen spannende Hörspiele vorliegen. Etwas mehr Musik und etwas mehr Perry Rhodan hätte den Produktionen gut getan.
Ja, es ist ohnehin ja die Frage, warum es dann bei diesen drei Teilen blieb. Nicht? Also,
Testballon, ne?
Testballon, vielleicht war das auch mit den Tantiemen einfach zu teuer. Das mag ja sein. Ich glaube, der Pabel Verlag war das damals. Möwig, Pabel. Wie dem auch sei, also da, wo Perry Rhodan eigentlich ja erschien, dass die zu viel Geld haben wollten. Denn die drei Teile wirken wirklich wie so ein Testballon. Wie ich finde, ein gelungener Testballon, aber doch so ein bisschen. ja, verloren in dieser ganzen
Aber wurden ja
Diskografie.
übernommen in zweiter Auflage später noch. Also liefen ja schon ein paar Jahre, wohingegen ja viele andere Produktionen unter Lizenz, abseits vom wahrscheinlich alles überstrahlenden Hanni und Nanni Erfolg, alles andere verschwand ja im Nichts, was da noch so mit unter Exquisit erschien.
Ja, also zum Beispiel so Captain Knaller oder so.
Ja, nicht schade drum.
Der war relativ schnell wieder von Bord
Da
sozusagen,
ist der
ja.
Testballon auch schnell geplatzt.
Ja, das stimmt, ja. Ja, also auf Platte haben sich die Hörspiele zumindest noch bis nach 1977 gehalten. Und sie erschienen ja nicht direkt in der Reihe die Originale, aber sie waren dann ja auch plötzlich als Download wieder erhältlich.
Bis heute.
Also, oder sind bis heute erhältlich. Also es gab sie damals auf LP in ganz leicht gekürzter Form, eben um gleich lange Seitenlaufzeiten zu erreichen, auf MC und dann mit sehr großem Abstand jetzt als Download. Also wer sich da nochmal versuchen möchte, dem seien die Downloads aus meiner Sicht ans Herz gelegt.
Nach meiner Auffassung sind die Downloads auch oder stammen von unbearbeiteten Bändern.
Ja, kann ich
Das
mir vorstellen.
würde ich auch sagen. Ich habe in Version der Puppen gehört über einen Streaming-Anbieter und das kam mir auch unbeschnitten vor. Denn der Seitenwechsel, das ist ganz spannend. Die Hörspiele im Stream werden häufig in 40 Kapitel von Europa geschnitten. So ungefähr eine Minute Laufzeit pro Track. Und normalerweise ist immer nach Track 20 der Seitenwechsel. Das weiß ich nun durch unsere Arbeit an den Originalen ziemlich genau. Und bei der einen Perry Rhodan fiel mir auf, dass er erst in Track 21 der Seitenwechsel der LP zu hören war. Und das spricht dafür, dass das eine echte LP war, wo die Laufzeiten nicht gleich lang waren.
Es gab ja hier auch keine Musik, die man irgendwie aus rechtlichen Gründen eliminieren musste.
Ja.
Das war ja noch aus einer ganz harmlosen Zeit.
Es gab überhaupt keinen Grund, es gab überhaupt keine Musik, die man eliminieren musste.
Nein, das stimmt
Ja,
natürlich.
aber das ist auch nicht immer, das ist doch trotzdem nicht immer ein Schutz sozusagen gegen Schnibbelei.
Das
Denn
ist
ich erinnere
richtig.
mich, es gab mal eine Zeit lang die ersten beiden Folgen der Rätsel-Um-Serie, Geheimer Hafen und Grüne Hand, auch als Download. Und die waren völlig mit moderner Musik verhunzt, obwohl da ja kein Boden drin ist und gar nichts. Ne?
Stimmt.
Naja, im Zweifel empfiehlt sich aus meiner Sicht sowieso immer die LP, weil das im Zweifel das ungekürzte, unbehandelte Original ist. Punkt.
Komisch, dass wir das erwähnen,
Ja,
ne? In diesem
in
Podcast.
einem Vinyl zugeneigten Podcast, ja. Ja, das soll es für heute dann auch gewesen sein. Ich denke, wir haben die Folgen hinreichend gewürdigt. Und in der nächsten Folge schließen wir unsere kleine Retrospektive der Karl-May-Reihe ab. Die Gegenstand wird in erster Linie in der Folge sein, die sechs Hörspiele, die unter der Regie von Heike-Dine Körting entstanden sind. Das sind Old Shatterhand 1 und 2, Old Firehand 1 und 2 sowie Winnetou 1 dritte Folge und Winnetou 3 dritte Folge aus den Jahren 1975 bzw. 1977. Ja, ich freue mich schon drauf. Es wird sicherlich sich auch ein Fazit dann anschließen auf bezüglich der 29 Produktionen, die bei Europa aus dem Karl-May-Kanon erschienen sind. Und für heute bleibt uns dann nur, dass wir uns verabschieden und sagen, ja, bis zum nächsten Mal. Wir hören uns.
Bis dann.
Tschüss.
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 Tschüss. Tschüss.